Die meisten Markenhersteller lassen in der Zusammenarbeit mit Amazon 2 bis 3 Prozentpunkte, die relativ in Anführungsstrichen leicht korrigierbar sind, liegen. Und ich rede jetzt hier nicht um das große Bild, um die Preisstrategie, sondern um was ganz anderes, was im Einflussbereich des E-Commerce-Verantwortlichen liegt. Und diese 2-3 Prozentpunkte bedeuten natürlich am Ende des Tages, da sie sich auf den Umsatz beziehen, 10, 20, 30% niedrigere Gewinne, als das Unternehmen haben könnte in der Zusammenarbeit mit Amazon. Und in der Folge zeige ich dir, in welchen Feldern du danach suchen kannst. Und ich gebe dir Werkzeuge an die Hand, mit denen du dann gegebenenfalls, falls du was identifizieren kannst in deinem Unternehmen, diese, ich nenne es mal, Nuggets dann heben kannst. Und dann starte ich jetzt mit der Folge. Jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Herzlich willkommen zu Handelsrouten 2.0, dem E-Commerce-Podcast für Markenhersteller und Amazon-Vendoren. Diese Woche mit der Folge Die stille Margenfalle, wo Markenhersteller bei Amazon wirklich Geld verdienen. Ja, schön, dass du diesen Podcast hörst in der Woche, in der ziemlich viel los ist. Also wir haben einen Brandherd im Nahen Osten, der auch Auswirkungen, also im Iran, der auch Auswirkungen auf uns alle hier offensichtlich gerade hat. Vielleicht auch auf dein Unternehmen, auf die Kosten, auf die Margen, auf die Inflation und so weiter. Und dennoch hörst du diesen Podcast hier. Das heißt, du möchtest dich auf das fokussieren, was in deinem Einflussbereich liegt. Und ich glaube, das ist auch das, was man jetzt grundsätzlich in solchen Phasen immer tun sollte, zu schauen, wo ist mein Einflussbereich und was kann ich in diesem Einflussbereich bewegen. Und hier geht es jetzt auch genau in dieser Folge eben um Dinge, die in dem Einflussbereich von einem Sales- oder E-Commerce-Verantwortlichen direkt liegen und nicht die große Keule von neue Preisstrategie oder Vertriebsstrategie sind, sondern Einflussbereich. Und ich habe hier zwei wesentliche Ursachen, mit denen will ich schon mal vorwegkommen, die dazu führen, dass einfach Marge liegen gelassen wird bei Amazon. Die erste Komponente ist ein Nicht-ins-Handeln-Kommen. Das heißt, für mich, die meisten E-Commerce- und Sales-Verantwortlichen wissen oft, was eigentlich zu tun wäre, aber sie kommen nicht dahin, die richtige Priorität für diese Maßnahmen zu setzen, aus einer gewissen, wie soll ich sagen, aus einem Zustandekommen von zu vielen Aufgaben, die auf verschiedenen Ebenen liegen. Also auch aus verschiedenen Bereichen. In der Regel wirst du, wenn du das hier hörst, wahrscheinlich Personalverantwortung haben. Das heißt, du hast mit Mitarbeitern zu tun, die zu führen sind. Du hast wahrscheinlich Fleißarbeiten, auch im Kontext mit dieser Mitarbeiterführung. Du hast wahrscheinlich zu berichten an jemanden, der über dir steht und in der Sprache von deinem Vorgesetzten Dinge zu erklären und zu übersetzen. Du hast wahrscheinlich permanent Brände zu löschen, durch Konflikte im Unternehmen, durch Konflikte, die durch Kanalkonflikte, die ja oft bei dir aufpoppen und die du dann ins Unternehmen kommunizieren darfst, durch Veränderungen auf Amazon-Seite und Unverschämtheiten, durch diese KI-Veränderungen und so weiter, dann bist du höchstwahrscheinlich auch einen wesentlichen Teil deiner Zeit in Meetings und ja, zu Meetings, da fällt mir auch nur ein, also eigentlich, wenn man sich zu was bespricht, dann folgt ja davor eine Vorbereitung, danach sollten für alle Teilnehmer auch Handlungen, die sie umsetzen, passieren. Und die meisten E-Commerce-Verantwortlichen, die ich kenne, die sind 50% ihrer Zeit in Meetings und Gesprächen. Und da kann man sich überlegen, in den restlichen 50%, wie soll das denn gehen, da diese Dinge dann, die da vereinbart wurden, alle umzusetzen? Wie klein können die denn sein? Also Das sind so ein paar Spannungsfelder, in denen du dich unter Umständen vielleicht wiederfällst. Vielleicht hast du auch noch operative Aufgaben, ne? Also irgendwas immer wieder quer zu checken, zu prüfen, die Bilder vielleicht noch freizugeben, ein Konzept vorzulegen für Content und so weiter. Und ich sag mal, die Maßnahmen, die dazu führen, dass der Deckungsbeitrag sich verbessert, könnten kleinteilig sein. Und deshalb fallen die in den Prioritäten gerne nach hinten. Und dieses Nicht-ins-Handeln-Kommen ist in der Ursache, in der Regel darauf zurückzuführen, dass zu viele Aufgaben aus unterschiedlichen Ebenen auch noch miteinander auf eine Person prasseln. Und das muss man sich dann so vorstellen wie in einem Stau auf der Autobahn, wenn da mehr, ich glaube, mit 50% Auslastung läuft es perfekt. Da kommen die meisten Autos durch so eine Straße. Bei 60%, 70%, 80% fängt dann irgendwann Stau an. Und mit dem Stau heißt das dann, dass der Outcome, obwohl mehr Autos drauf sind, kommen hinten weniger raus. Die fahren dann langsamer. Und so ist das auch mit den Aufgaben. Also sobald dann kritisches Maß erfüllt ist, geht es halt noch langsamer als bei einer gesunden Auslastung. Also, das Nicht-ins-Handeln-Kommen. Dazu liefere ich dir gleich zwei Werkzeuge. Dann der zweite Punkt. Erste Ursache, nicht ins Handeln kommen. Zweite Ursache, nicht ins Verhandeln kommen. Also, zweite Ursache, nicht ins Verhandeln kommen. Das heißt, im Zusammenhang mit Amazon fehlt häufig, wichtigster Punkt, die Rückendeckung. Und das heißt, du kommst unter Umständen nicht so ins Verhandeln, wie du das eigentlich müsstest. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen detaillierter rein. Welche Dinge könnten das sein im Bereich nicht ins Handeln kommen, die dir vielleicht auffallen, schon aufgefallen sind, die du dir anschauen könntest? Das erste ist ein unzeitgemäßes Controlling. Und das bedeutet, dass das Controlling nicht granular genug ist für E-Commerce. Im E-Commerce ist der Frachtkostenanteil ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, um die Profitabilität von einem Artikel zu bewerten. Und nicht nur das, auch Retourquoten, Strafzahlungen, Advertisingkosten und so weiter. Und wenn du dir das nicht auf SKU-Level anguckst, kann es sein, dass du Artikel laufen hast, die die Marge beschädigen. Da ist dann schön der Umsatz. Und deshalb gucken vielleicht auch manche da nicht so gerne, weil sie haben ja Zwänge auch, Umsätze zu liefern oder nicht einbrechen zu lassen. Und merken schon, oh, der Topseller könnte vielleicht doch eigentlich, wenn ich genauer hingucke, gar nicht profitabel sein. Und gucken dann lieber nicht mehr hin. Aber das ist natürlich kein Weg. Und das ist eine kleine Lähmung. Und in der, also wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, wenn ich in mit Unternehmen, mit den E-Commerce-verantwortlichen Strategien ausarbeite, dann ist ein Werkzeug, was wir fast immer einsetzen, die Profitabilitätsmatrix. Und diese Matrix wird auch im Vendor Campus, die Teilnehmer im Vendor Campus haben das auch kennengelernt, die hilft dabei, das ist so eine ganz lange Tapete, wo diese ganzen Aspekte von Strafzahlungen, Retourquoten, Advertisingkosten und so weiter, Transportkosten zu Amazon in die Läger, Transportkosten bei Retourtritts, Vereinbarungen mit Amazon, wo alles einfließt. Und wo dann die zusätzlich Verpackungskosten, fällt mir noch ein, ne, oft auch ganz wichtig, und wo dann auf SKU-Level die Profitabilität errechnet werden kann. Das ist ein ganz wichtiges Werkzeug auch in der Verhandlung mit Amazon, weil man hier sieht, weil was ich immer mit ausrechne, ist eine oder mit versuche, so nah wie möglich zu erkennen, ist auch die Profitabilität von Amazon mit dem Artikel unter diesen Aspekten. Also nicht nur Net PPM, sondern auch inklusive der Frachtkosten zum Endkunden. Was bleibt denn Amazon da? Sind wir überhaupt für Amazon profitabel oder droht so ein Artikel weggecrappt zu werden? Das kann man auch mit relativ einfachen Bordmitteln, zumindest auf einer hohen Flughöhe, außerhalb von Amazon betrachten. Und ja, dieses Werkzeug, diese Berechnung würde ich jedem Markenhersteller, jedem Vendor, jedem Seller, da ist es sogar ein bisschen einfacher, würde ich das empfehlen. Dann ein zweiter Punkt ist auch das Laufen lassen, wo du vielleicht bei dem Betrachten auf Asin-Level dann tiefer reinkommst, ist das Laufen lassen von Kampagnen im Advertising, die nicht profitabel sind. Also teilweise mit negativem Deckungsbeitrag. Wenn man schaut, wo der Einkaufspreis von Amazon ist, da werden tatsächlich heute noch häufig Kampagnen auf Artikel geschaltet, die unter 5 Euro Abgabepreis bei Amazon oder Sell-Out-Preis haben. Oder unter 10 Euro. Da könnt ihr euch überlegen, was der Einkaufspreis von Amazon ist. Und also solche Artikel sind nur sehr, sehr schwer profitabel mit Advertising bewerbbar. Und viele Agenturen haben das auch 2026 nicht für euch im Blick. Das müsst ihr machen. Das müsst ihr liefern. Und dazu kommt auch, dass auch 2026 noch viele Agenturen da draußen sind, die unter Umständen eure Kampagnen vielleicht gar nicht gut genug betreuen. Und vielen Herstellern ist sogar klar, aber sie sind auch da wie gelähmt, um das zu ändern, um die Agentur zu challengen oder abzulösen. Und ja, dann nochmal Hinweis auf das, was ich letzte Woche angedeutet hatte. Also der Austausch mit anderen Vendoren, Erfahrungen anderer Vendoren sind extrem hilfreich und wichtig in dem Zusammenhang. Und ja, was ich in jeder Zusammenarbeit in jedem Fall als Outcome habe und wozu ich dir Werkzeuge an die Hand geben kann, das ist das Werkzeug, um einen priorisierten Handlungsplan zu erstellen. Weil nur ein priorisierter und von dir auch emotional ein gefühlt zu verstehen, welche Maßnahmen eigentlich welchen Impact hat. Nur so ein Handlungsplan ist am Ende des Tages auch etwas, was aus dieser in Anführungsstrichen Lähmung, aus dieser ein Stück weit Überforderung, diese Prioritäten finden zu können und umsetzen zu können, herausführt. Und mit Blick auf jetzt, darum geht es jetzt nicht in der Folge, aber auch mit Blick auf Umsatzsteigerung und damit verbunden auch Opportunitätskosten, um die es hier jetzt auch nicht geht, sondern hier geht es jetzt um Marge, ist ein priorisierter Handlungsplan für jeden E-Commerce-Verantwortlichen das zentrale Element, was er haben muss, was er permanent vor sich haben muss. Und zu einem priorisierten Handlungsplan gehören natürlich auch Jahresziele und eine gewisse Vision für sich, für dich und für dein Unternehmen. Aber ich sage jetzt nur hier, um die Marge anzugehen, brauchst du einen priorisierten Handlungsplan und du musst Artikel mit negativem Deckungsbeitrag identifizieren. Das gehört da rein. Es gehört auch da rein, dass die Ad-Kampagnen optimiert werden, dass du eine Optimierung der Dienstleisterkosten und Optimierung unter Umständen des Outcomes deiner Mitarbeiter durchziehen kannst. Und es gehört auch da rein, Maßnahmen, die ja so Quick Wins, die in der Regel ein Unternehmensberater, wenn er von außen kommt, dann macht mit dem Rotstift. Also das heißt Kosten, die oder Abos, Kosten, die du hast, die vielleicht gar nicht so sinnvoll sind. Das würde ich mir auch einmal im Jahr immer angucken, um an der Stelle scharf zu bleiben. Der zweite große, die zweite dicke Ursache ist das nicht ins Verhandeln kommen. Und hier sehe ich einfach das, was ich im Eingang schon gesagt habe, in der Verhandlung mit Amazon sehe ich so viele Verhandlungsführer bei Markenherstellern so leichtfertig Margenprozentpunkte rausgeben. Von 1, 2, 3, 4% in der Vergangenheit, vor allem fällt mir da ein, als die AVS eingeführt wurden, wo schnell gesagt wurde, ja, 2, 3%, okay. Aber fragt euch mal, für was? Das Gleiche bei SIOC. Überlegt mal bei SIOC, was da für Kosten, also Amazons Wunsch, was ja super, super ist, also Ship-in-Own-Container, die Artikel die Verpackungen gleich auch als Versandpackung zu nehmen. Das ist umweltfreundlich, das verbessert den ganzen Prozess. Super. Super Idee von Amazon. Aber Amazon hat das tatsächlich geschafft, die Kosten, die damit verbunden sind. Und ich meine, wir reden hier über einen Versandhändler, dessen ja primäre Aufgabe ist doch eigentlich nach einem normalen Verständnis, Artikel versandfertig zu machen und einen Endkunden zu bringen. Und dieses zentrale Element, was doch eigentlich dem Versandhändler gehört, hat Amazon geschafft, mehr oder weniger bei 98% der Vendoren ohne Knurren weiterzugeben und zu sagen, ja, wir machen das jetzt hier Shipping und Container, kostet übrigens Geld, die Verpackungen sind natürlich für euch teurer. Ja, können wir alles verstehen, aber ansonsten zahlt ihr halt eine Strafe. Und das haben so viele Hersteller einfach so weggeschluckt. Und die Bereitschaft, die ich da gesehen habe, wie leichtfertig da mehrere Prozentpunkte abgegeben wurden und jetzt auch werden, die finde ich krass, vorsichtig ausgedrückt. Dann haben wir, also beim Nicht ins Verhandeln kommen, wo sind die Ursachen dann dafür, für diese Ursache? Das ist vor allem fehlende Rückendeckung für Maßnahmen, die dann zeigen, okay, Amazon, du möchtest jetzt hier was aus mir rausquetschen, lieber Verhandlungspartner, das können wir aber nicht machen. Und wenn du das unbedingt weiter möchtest, ja, dann können wir nicht mehr liefern. Punkt. Lieferstopp. Also die Rückendeckung muss natürlich im Unternehmen da sein, aber da sind dann oft schon wieder die Zwänge von Umsätzen oder die unter Umständen wegfallen, die das verhindern. Aber das muss da sein. Also die Butner, die Alternative, der Alternativpunkt in der Verhandlung, wenn ich den nicht habe, bin ich ein komplett zahnloser Tiger. Und wenn ich dann liefere mit negativen Deckungsbeiträgen meine Artikel, dann kann ich nur sagen, selbst schuld. Also die Hoffnung, dass dann irgendwann irgendwer kommt und sagt, ach du armes Unternehmen, du bist ja ganz gebeutelt, das wird nicht passieren. Da kommt der Aufkäufer oder der Insolvenzverwalter. Das ist das, was passieren wird. Und zu der Alternative gehört natürlich auch, und das auch nochmal, wesentliches Werkzeug, um Deckungsbeiträge zu verbessern, ist der Seller-Account für die meisten Vendoren. Also der Betrieb von einem Seller-Account neben dem Vendor-Account ist eigentlich für einen Markenhersteller Pflicht. Es ist sogar auch Pflicht, sogar noch das dritte. Also Third-Party, also Seller-Account und Vendor. Alle drei Wege, über die man Endkunden bei Amazon erreichen kann, sollten im Portfolio von einem Markenhersteller liegen. Das will ich jeder Marke empfehlen, eine Struktur aufzubauen, in der das möglich, in der sie das beherrschen. Dann braucht es natürlich in der Verhandlung auch einen gewissen Weitblick, der über die Verhandlung in diesem Jahr hinausgeht, um da auch ein bisschen smarter vielleicht in den Ergebnissen zu werden. Stichwort Product Lifecycle, den Amazon ja nicht kennt. Stichwort auch Entwicklung der Marge in den nächsten Jahren. Wie soll sie aussehen? Und das dann aktiv mit Leben zu befüllen. Das fehlt bei den meisten Herstellern schon, sind meist reaktiv. Es kommen Forderungen von Amazon, die natürlich verkleidet sind in Services. Und dann sind die meisten Hersteller schon an dem Punkt reaktiv. Manche listen dann noch auf, was sie für Kosten haben, schmeißen das dagegen, aber trotzdem. Um aktiv zu werden, braucht es eigentlich eine Vision auch dafür, wie die Marge in den nächsten Jahren aussieht. Das will ich gern empfehlen. Und klar, den meisten fehlt dann auch beim Nicht-ins-Verhandeln-Kommen, dass eine Idee, was denkt der Vendor-Manager sich gerade dabei, bei dem, was er macht und so weiter. Und man tapst so ein bisschen im Dunkeln, weil halt die Verhandlung anders ist als mit den anderen Handelspartnern, wie man das gewöhnt ist. Als Lösung für alles, also ich kann nur immer wieder, ich halte es einfach für wichtig, dass du, wenn du es noch nicht bist, das schaffst, dich mit anderen Markenherstellern, mit anderen Entscheidern zu vernetzen und einen gewissen Austausch zu pflegen, um zu sehen und auch zu verstehen, wo sind die Herausforderungen von anderen und eine Idee zu kriegen, wo du im Benchmark liegst. Natürlich alles im Spannungsfeld von Absprachen, aber wenn du das mit Unternehmen, die gar nicht in deinem Wettbewerb liegen tust, dann ist das ungefährlich. Und es geht auch nicht darum, irgendwelche Zahlen zu präsentieren oder zu preiszugeben, sondern es geht einfach darum, zu sehen, okay, wo stehen die anderen emotional? Wie packen die sowas an? Wo haben die Erfolge? Wo scheinen die Probleme, die ich habe, gar nicht zu stören? Das heißt, das Problem liegt wahrscheinlich bei mir. Oder wo bin ich vielleicht auch gut drin, wenn ich sehe, die anderen strugglen alle an der und der Stelle. Dafür ist dieser Austausch so, so, so wichtig. Und wie gesagt, ich habe eine Strategie, ein Strategienetzwerk, was ich gerne aufbauen möchte. Und wenn du Interesse hast, dabei zu sein, sprich mich einfach per PN über LinkedIn oder Ähnliches an. Und wenn genügend Hersteller zusammenkommen, also ich sag mal so 10 sollten das schon sein, dann würde ich das dann auch ins Leben rufen und starten. Das war's mit der Folge für diese Woche. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere ihn jetzt. Irgendwo wirst du eine Glocke finden an der Stelle, wo du ihn hörst. Empfehle ihn auch direkt weiter an Beteiligte in deinem Unternehmen, wenn du siehst, dass das auch für andere interessant sein kann. Und ich wünsche dir dann bis zur nächsten Woche viel maximale Wirksamkeit und deinem Unternehmen viel Erfolg. Mach's gut. Ciao, ciao.